Einem Hund traut man vieles zu. Die meisten lassen sich ganz gut abrichten und gehorchen dann aufs Wort. Und manche können sogar ein klein wenig singen, wie es scheint. Das mag man für einen technischen Trick halten. Ohne Tricks hingegen arbeitet der moderne Wunderhund Rico. 1999 wurde er durch seinen Auftritt in einer ZDF-Sendung einem Millionenpublikum bekannt.
Wird es einem Hund gelingen, drei Buchstaben zu identifizieren?
Ja,
jetzt dürfen Sie klatschen.
80 Vokabeln beherrschte Rico damals. Bei Thomas Gottschalk wurde er Wettkönig. Heute kann der Hund sogar mehr als 200 Plüschtiere auf Kommando herbeiholen, wenn man ihm dazu den Befehl gibt. In den vergangenen Jahren wurde Rico von zwei Mitarbeiterinnen des Leipziger Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in diversen Tests genau untersucht. Dabei fanden sie auch heraus, wie Rico neue Begriffe lernt. Man lege zum Beispiel 7 Gegenstände in einen Nachbarraum, 6 bekannte Gegenstände und einen ihm neuen Gegenstand, zum Beispiel ein Krokodil. Dann sage man ihm, hol das Krokodil. Nico schnappt sich nun im Nachbarraum den einzigen ihm bis dahin unbekannten Gegenstand, eben das Krokodil. Und ab sofort weiß er, was er zu holen hat, wenn man ihm sagt, hol das Krokodil. So ähnlich lernen auch kleine Kinder, mit neuen Begriffen zu hantieren. Was bereits bekannt ist, kann nicht gemeint sein, wenn man dessen Bezeichnung ja schon kennt. Also muss der neue Begriff zum bisher unbekannten Gegenstand gehören. Rico dürfte nicht der einzige Hund sein, der diese Fähigkeit besitzt, aber auch die Leipziger Forscher haben bisher keinen zweiten derartigen Wunderhund gefunden. Ricos Leistungen wurden gleichsam amtlich bestätigt und 2004 in der angesehenen Fachzeitschrift Science publiziert. Aber dieser Hund, den man eben hörte, beherrscht er das Morse-Alphabet? Kann er mit dessen Hilfe zu uns sprechen? Man könnte es glauben, aber man könnte es auch für eine Selbsttäuschung halten. Für eine Selbsttäuschung wie beim klugen Hans, einem Pferd, das vor dem Ersten Weltkrieg auf vielen Jahrmärkten auftrat. Hans beantwortete die Aufgaben seines Herrchens, indem es mit dem Huf klopfte oder mit dem Kopf nickte oder schüttelte. Auf diese Weise konnte Hans mathematische Aufgaben lösen, und Hans konnte auch buchstabieren und Gegenstände oder Personen abzählen. 1904 ging eine Expertenkommission der Sache auf den Grund, oder besser gesagt zunächst auf den Leim, denn Hans konnte alle Fragen auch der Kommission richtig beantworten, selbst dann, wenn sie ihm ein Fremder aufgab. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis man dem klugen Hans auf die Schliche kam. Anfang des 20. Jahrhunderts waren kluge Tiere alles andere als selten. Allein um die 80 Hunde sind dokumentiert, die scheinbar jedes Menschenwort verstanden, die rechnen konnten und dabei sogar Wurzeln zogen, die buchstabieren konnten. So fragte ein Theologieprofessor, der einst den einschlägig bekannten Dackel Kurvenal, welches ist deine Weltanschauung? Der Dackel antwortete prompt, meine ist die eure. Das war gewiss klug von ihm, aber leider ist diese Antwort nicht als Tondokument überliefert. Der sprechende Hund Don hingegen blieb für die Nachwelt erhalten.
Aufnahme 2 des sprechenden Hundes Don. Hamburg, den 18. Februar 1911.
Wie heißt du? Nein, wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Deutsch. Was hast du? Was hast du? Nein, Deutsch. Was hast du? Nein, was hast du? Deutsch.
Frauchen immerhin ist gut zu verstehen. Dass Don seinen Namen knurrt, klingt leider ein wenig verwaschen. Und dass er deutlich Hunger sagt, versteht man wohl auch erst beim zweiten Hören.
Hamburg, den 18. Februar 1911.
Wie heißt du? Nein, wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Was hast du? Was hast du? Nein, Deutsch, was hast du? Nein, was hast du? Das war brav.
Zu einer nachgerade wissenschaftlichen Berühmtheit brachte es vor knapp 100 Jahren auch der denkende Hund Rolf aus Mannheim. Rolf kommunizierte mit Hilfe eines Klopfalphabets, also mit einer Art Morsealphabet. Man berichtete von ihm, dass er Gedichte verfasst und eine Autobiografie geklopft habe. Auch äußerte er sich über Fragen der Religion und der Politik. Zu diesen Leistungen erzogen worden war er durch Frau Mökel, die im November 1915 verstarb. Ein Jahr darauf wurde eine zweiseitige Arbeit in der Münchner Medizinischen Wochenschrift veröffentlicht unter dem Titel »Über den denkenden Hund Rolf von Mannheim«. Wir zitieren.
Außer mit Frau Möckel arbeitete der Hund noch mit den übrigen Mitgliedern der Familie Möckel, besonders mit der ältesten Tochter, Fräulein Luise Möckel. Das Arbeiten geschah so, dass eine der eben erwähnten Persönlichkeiten dem Hunde einen Pappdeckel frei hinhielt, auf den das Tier seine Buchstaben klopfte, zum Beispiel 4 Klopfschläge für A, 11 für G, 9 für D. Hinter jedem Buchstaben wurde eine kleine Pause gemacht. Die einzelnen Buchstaben wurden immer sorgfältig protokolliert.
Familie Mökel war derart fest davon überzeugt, dass ihr Hund ein Wundertier sei, dass sie es als ganz selbstverständlich betrachtete, ihren Rolf tierpsychologisch analysieren zu lassen.
Um diese Behauptungen zu beweisen, wurden von einer größeren Anzahl von bedeutenden Psychologen sogenannte unwissentliche Versuche angestellt, denen allen der Gedanke zugrunde lag, das Tier zu Antworten zu bewegen, die niemand von den ihn Prüfenden wissen konnte. Auf diese Weise sollte jede willkürliche oder unwillkürliche Beeinflussung ausgeschlossen sein. So wurden ihm zum Beispiel Bilder gezeigt, und zwar so, dass nur er allein sie sehen konnte. Und tatsächlich benannte der Hund, wie es schien, in zahlreichen Fällen die von ihm gesehenen Gegenstände ganz richtig.
Die Ernsthaftigkeit, mit der Rolf, Lumpi, Fips, Kurvenal, Isolde und all die anderen Hunde untersucht wurden, sie wirkt heute befremdlich. Aber Anfang des 20. Jahrhunderts war die Tierpsychologie, wenn es sie denn überhaupt schon an den Hochschulen gab, noch ein Nebengebiet der Menschenpsychologie.
Ich hatte mehrere Male Gelegenheit, mit dem Hunde zu arbeiten. Mein erster Wunsch war natürlich der, dass Rolf auch mir seine wunderbaren Antworten in Abwesenheit der Mitglieder der Familie Möckel klopfen möchte. Rolf war stets sehr zutraulich gegen mich. Er schien mir auch sonst freundschaftlich gesinnt zu sein, denn nach der Beerdigung von Frau Möckel schrieb er mir ganz spontan folgenden Brief. Lieb. Arm Loll ist traurig wegen, weil meine arme Mutter ist tot. Du sollst kommen trösten, arm Loll. Loll will wissen, wie lang muss warten, bis kann gehen zu ihr. Wissen du? Kuss von deinem armen Loll. Also war es wahrscheinlich, dass er mit mir arbeiten würde. Ich habe mich lange mit ihm abgemüht. Aber das Ergebnis war ganz negativ. Er klopfte wohl auf den ihm vertrauten Pappdeckel, den ich ihm hinhielt, aber er klopfte entweder ohne aufzuhören, einen Klopfer nach dem anderen, oder er klopfte unzusammenhängendes Zeug, immer wieder dieselben Buchstaben, aus denen absolut kein Zusammenhang oder überhaupt Wortbilder abzuleiten waren. Da mir die Familie Möckel versicherte, das Versagen des Hundes beruhe vor allem darauf, dass ich es nicht verstünde, die Äußerungen des Hundes richtig abzunehmen, gab ich diese Art der Nachuntersuchung auf.
Dieser Bericht der Münchner Medizinischen Wochenschrift von 1916 schildert im Weiteren den genauen Fortgang der Untersuchungen, umständliche Tests, denen Rolf unterzogen wurde. Und es fehlt nicht der Hinweis, dass diverse andere Tierpsychologen die Leistungen von Rolf zuvor bestätigt und als Mannheimer Tatsachen ausgewiesen hatten. Ganz anders hingegen lautete das Ergebnis der Münchner Medizinischen Wochenschrift.
Alle bisher protokollierten Denkleistungen des Mannheimer Hundes müssen danach bis zum Beweise des Gegenteiles als Denkleistungen seiner Umgebung angesprochen werden. Ein Hund, dessen Denken sich nachweislich in sprachlichen Formen zu äußern vermag, bleibt ebenso zu finden wie überhaupt ein Hund, dessen Seelenleben sich grundsätzlich über das den Physiologen, Liebhabern und Züchtern seit langem vertraute Gebiet hinaus erstreckt. Dem klassischen Latein der Jäger soll hiermit nicht zu nahe getreten werden.
Ganz ähnlich wie der Halter vom klugen Hans waren auch die Frauchen von Rolf einer Selbsttäuschung unterlegen. Immer dann, wenn das Tier hinreichend oft geklopft hatte, hatten sie ihre Körperhaltung ein klein wenig verändert, was die menschlichen Beobachter übersehen hatten, nicht aber die klugen Tiere.
Ich glaube, meine Versuchsergebnisse veröffentlichen zu sollen, da die Frage der Tierpsychologie auch in medizinischen Kreisen lebhaftes Für und Wider hervorgerufen hat, das zum Teil auch in dieser Wochenschrift zum Ausdruck kam. Vorausschicken muss ich, dass ich nicht zur Gruppe jener gehöre, die von vornherein die Möglichkeit einer Tierpsychologie in der von Frau Mökel inaugurierten Richtung glatt von der Hand wiesen. Im Gegenteil. Ich war ein Verfechter der neuen Lehren, bis ich eben durch die Tatsachen eines anderen belehrt wurde.
Anekdotisch interessant sind diese Wundertiere bis heute. Ihre Existenz hatte aber auch gravierende Folgen für die Entwicklung der Biologie als Studienfach. Als Otto Köhler in den späten 20er Jahren seine Studien über das Zählvermögen von Vögeln publizierte, da wurden diese heute klassischen Experimente zunächst mit einer Mischung aus Unglauben und Belustigung aufgenommen. Denn auch immer traten auf den Jahrmärkten die sogenannten klugen Tiere auf und stellten ihre angeblich so hochentwickelten geistigen Leistungen zur Schau. Und dann, so dachte man damals, will uns der Direktor des Zoologischen Museums der Universität von Königsberg weismachen, dass Tauben bis 5 zählen können, Wellensittiche bis 6, Elstern bis 7 und ein gezähmter Graupapagei sogar bis 8. Als Konrad Lorenz und andere Verhaltensforscher in den 30er Jahren ans Werk gingen, um das Verhalten von Gänsen und Enten zu analysieren, da standen sie zunächst vor einer massiven Wand der Ablehnung. Ihre Tierexperimente wurden als bloße Fortsetzung der Jahrmarktsauftritte sogenannter kluger Tiere abgetan. Den Rang einer ernstzunehmenden Wissenschaft musste sich die Verhaltensforschung erst mühsam erkämpfen.
Ah!